Ja, vier Abende und ein Nachmittag war das Thema Apostelgeschichte, Kirche träumen. In unterschiedlichen Zusammenhängen, in unterschiedlichen Gemeinden und Gemeindehäusern haben wir uns über Kirche träumen gemeinsam, füreinander, mit dem Heiligen Geist über alle Grenzen hinweg beschäftigt, auseinandergesetzt, ausgetauscht und das in einer sehr konstruktiven, sehr guten, sehr intensiven Art und Weise. Und ich habe gemerkt, welch genialer Erzähler Lukas eigentlich ist, wie er es schafft, seine Leser in den, ja, die volle Aufmerksamkeit zu bekommen, in dem, was er schreibt. Als er von den Anfängen der christlichen Gemeinschaft und dem Wachsen und Werden der ersten Gemeinde erzählt. Und vieles, was wir gelesen haben, klang wirklich traumhaft. Am ersten Abend haben wir gelesen, sie waren alle ein Herz und eine Seele. Das, was wir heute über Kirchen und Gemeinden hören oder lesen, hört sich leider oft etwas anders an, als ein Herz und eine Seele zu sein. Vom Niedergang wird da manchmal gesprochen oder schweren Verbrechen, von Unglaubwürdigkeit oder Langeweile. Ja, mancher, der schon vom Sterben der Gemeinden und Kirchen redet. Aber ist das so, dass wir uns in unserer Zeit in diesem Spannungsfeld von Anfang und Ende befinden? Oder haben wir nicht doch eher Hoffnung? Auch dass die Abende, was dabei als Fazit rauskam, mit ihren Erzählungen vom Anfang uns für heute inspirieren, Kirche zu träumen. Denn wir sind alle Teil dieser Geschichte, die Lukas erzählt. Diese Geschichte der Apostel und der ersten Christen, die auch ja, nicht immer nur ganz einfach ist, die manchmal auch polarisiert. Die Pate steht manchmal auch für Antisemitismus und Kolonialismus. Und gleichzeitig hat die Apostelgeschichte auch zu Aufbrüchen geführt, zu Erneuerungsbewegungen in der Kirchengeschichte. Für mich ist sie eine Literatur, die ein bewegendes Zeugnis von Mut ist, trotz aller Widerstände weiterzugehen, weiterzumachen. Und weil sie mich ermutigen, daran erinnert zu werden, dass das, was einmal war, auch wieder so werden kann. Die Apostelgeschichte, finde ich, erzählt nicht von einer traumhaften Kirche oder Gemeinde. Sie berichtet davon, wie sie werden könnte, wie sie werden kann. Sie bekennt sie, malt uns vor Augen mit leuchtenden Farben, wie es damals gewesen ist. Und wir haben an den Abenden herausgefunden, dass das manchmal mit Augenzwinkern und manchmal auch mit einer Träne im Augenwinkel geschieht. Und diese Mischung hat es dann so attraktiv gemacht, sich darüber auszutauschen, über die einzelnen Teile der Apostelgeschichte. Die Geschichte vom Traum für uns, für Kirchen und Gemeinden, die uns Hoffnung machen will, Visionen geben will. Und es wäre wunderbar, wenn diese Bibelabende dazu beigetragen haben, dass solche Wünsche, Visionen und Träume in uns, in unseren Gemeinden geweckt worden wären. Ganz zu Beginn haben wir schon gehört, um welche Geschichte aus der Apostelgeschichte es heute gehen soll, relativ am Ende. Und ich möchte euch mit hineinnehmen und diese Geschichte einmal vorlesen aus Apostelgeschichte 27. Als sich dann ein leichter Südwind erhob, dachten die Seeleute, sie könnten es schaffen. Also lichteten sie den Anker und segelten in Küstennähe weiter an Kreta entlang. Doch plötzlich schlug das Wetter um und ein Wind mit der Kraft eines Wirbelsturms, den man Nordost nennt, kam plötzlich auf. Als es ihnen nicht gelang, das Schiff in den Wind zu drehen, gaben sie auf und ließen das Schiff treiben. Wir segelten südlich an einer kleinen Insel mit Namen Kauda vorbei, wo wir mit großer Mühe das Rettungsboot an Bord zogen, das wir im Schlepptau mitführten. Dann spannten wir Seile um den Schiffsrumpf, um ihn zu sichern. Die Seeleute hatten Angst, zu den Bänken der Syrte vor der afrikanischen Küste getrieben zu werden. Deshalb warfen sie den Anker aus und ließen sich vor dem Wind hertreiben. Am nächsten Tag, als stürmische Winde dem Schiff weiter zu schaffen machten, fing die Besatzung an, in ihrer Not Fracht über Bord zu werfen. Und am folgenden Tag entledigten sie sich sogar der Schiffsausrüstung. Der schreckliche Sturm tobte tagelang, ohne nachzulassen, und verdunkelte Sonne und Sterne, bis schließlich alle Hoffnungen auf Rettung verflogen waren. Schon lange hatte niemand mehr etwas gegessen. Da rief Paulus die Besatzung zusammen und sagte: Männer, ihr hättet von Anfang an auf mich hören sollen. Hättet ihr Kreta nicht verlassen, dann wäre euch dieser Schaden und dieser Verlust erspart geblieben. Aber lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird sein Leben verlieren, obwohl unser Schiff untergehen wird. Letzte Nacht stand ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, neben mir und sagte: Hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen, und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit dir segelt. Seid mutig, denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass es genau so kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Aber wir werden Schiffbruch vor einer Insel erleiden. Als wir in der 14. Nacht dieses Sturmes gegen Mitternacht in die Adria getrieben wurden, merkten die Seeleute, dass Land in der Nähe war. Sie warfen das Lot und stellten fest, dass das Wasser nur 37 Meter tief war. Etwas weiter warfen sie das Lot nochmal und maßen kaum 28 Meter. Und da sie fürchteten, dass wir auf die Felsbänke vor der Küste auflaufen könnten, warfen sie deshalb am Heck 4 Anker aus und hofften auf das Tageslicht. Dann versuchten die Seeleute, das Schiff zu verlassen, indem sie das Rettungsboot hinabließen. Aber so taten, als wollten sie vom Bug aus Anker werfen. Doch Paulus sagte zum Offizier und zu den Soldaten: Wenn die Seeleute nicht an Bord bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da kappten die Soldaten die Seile und ließen das Boot ins Meer fallen. Als der Morgen dämmerte, bat Paulus alle, etwas zu essen. Seit 2 Wochen habt ihr keine Nahrung angerührt, sagte er. Esst etwas, denn es hilft euch zu überleben. Keinem von euch wird ein Haar gekrümmt werden. Dann nahm er etwas Brot, dankte Gott vor allen, brach ein Stück ab und aß es. Da fassten sie neuen Mut und begannen zu essen. Alle 276 Leute, die an Bord waren. Nachdem sie gegessen hatten, erleichterten die Seeleute das Schiff, indem sie die Getreidefracht über Bord warfen. Als der Morgen angebrochen war, erkannten sie die Küstenlinie nicht, aber sie bemerkten eine Bucht mit einem Strand und überlegten, ob sie wohl zwischen die Felsen gelangen und das Schiff sicher zum Strand treiben lassen konnten. Also kappten sie die Anker und ließen sie im Meer. Dann tauchten sie die Ruder ins Wasser, hissten das Vordersegel und steuerten auf die Küste zu. Doch das Schiff lief auf eine Sandbank auf. Der Bug saß fest, während das Heck durch die starken Wellen hin und her gerissen wurde, sodass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Soldaten wollten die Gefangenen töten, um zu verhindern, dass sie ans Ufer schwammen und flohen. Aber der Hauptmann wollte Paulus verschonen und hinderte sie daran, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Dann ließ er alle, die schwimmen konnten, zuerst über Bord springen und sich an Land in Sicherheit bringen, während er die anderen aufforderte, sich an den Planken und Bruchstücken des Schiffes festzuhalten, sodass alle gerettet wurden und sicher ans Ufer gelangten. Die Frage ist heutzutage nicht mehr, ob ich scheitere oder nicht, sondern vielmehr, wann ich scheitere. Dieser Satz eines zeitgenössischen Autors kam mir in den Sinn, als ich die Geschichte über den Schiffbruch des Paulus in der Apostelgeschichte gelesen habe. Es ist nicht die Frage, ob wir scheitern oder nicht, sondern wann. Denn wir leben, wie mir scheint, ja in einer Situation, die bisweilen weniger von Erfolg und Glück als von Bedrohung und Angst bestimmt ist. Erst Pandemie, dann drohende Klimakatastrophe, dann kommen Krieg und Not der Flüchtenden hinzu. Es scheint sich alles immer mehr zu verdichten und zusammenzukommen. Schiffbrucherfahrungen also sind bis heute allgegenwärtig. Und wir nehmen sie aufgrund der vielen Möglichkeiten des Austausches heute noch viel intensiver wahr. So wie das Hochwasser einer Flutkatastrophe sich zunächst in einem harmlos dahinfließenden Bach entwickelt, stellen wir dann fest, dass scheinbar nebensächliche Ereignisse plötzlich auf einmal unser Leben radikal verändern können, auf die wir vielleicht vorher gar nicht geachtet haben, auf die wir ja keinen Wert gelegt haben oder sie einfach nicht wahrgenommen haben. Und so entdecke ich mich in vielen Situationen dieser Not des Paulus auf See wieder mit meinen Stürmen, vielleicht ja auch du mit deinen Stürmen in deinem Leben. Und die Erfahrung des Scheiterns, des Schiffsbruchs haben auch viele von uns schon gemacht. Auch wenn es in unserer Gesellschaft nicht so gern gesehen ist, ja, mit den Schiffsbrüchen und den Brüchen im Leben umzugehen und sie auszusprechen, sondern ja eher von den Erfolgen und den positiven Dingen zu erzählen. Es gab einen Professor an der Universität in Princeton, der seine Bewerbung öffentlich gemacht hat. Und in dieser Bewerbung hat er einen Lebenslauf mit hinzugefügt. Und in diesem Lebenslauf standen keine Erfolge, sondern er hatte in diesem Lebenslauf alle Stationen, wo er sich beworben hat und abgelehnt wurde, aufgeführt. Genau umgekehrt zu dem, was man eigentlich ja macht, da wo man gewesen ist und was man erreicht hat, welche Stationen man durchlaufen hat. Er hat alles umgedreht. Er ist in Oxford, in Harvard, in Zürich, beim MIT gewesen und auch in Princeton, also ein Überflieger eigentlich, aber hat sich beworben mit den Dingen, wo er nicht angenommen worden ist, wo er beruflich gescheitert ist. Und das Paradoxe daran ist, dass dieser Lebenslauf weit mehr Aufmerksamkeit erregt hat als alle normalen oder die man sonst so verfasst. Lebenslauf des Scheiterns hat er das genannt und damit auf sich aufmerksam gemacht, auf seine Brüche. Die Schiffscrew um Paulus durchlebt auch Scheitern und gibt auf, lässt sich treiben, verliert jede Hoffnung, so beschreibt es Lukas. Keiner will mehr essen. Und da braucht es erstmal gutes Zureden, überhaupt weiterzumachen. Impulse von außen, doch wieder Hoffnung zu schöpfen und nicht gleich den Anker ins Wasser zu schmeißen und zu sagen, es hat doch alles keinen Sinn. Erfahrungen, die auch wir teilweise aus unserem Leben kennen. Aber wenn ich damit leben muss, welche Stürme und Misserfolge es auch in meinem Leben gibt, dann stellt sich die Frage, wie gehe ich damit um und in welchem Sturm befinde ich mich eigentlich? Was ist das Lebensbedrohliche an meiner Situation? Wie bin ich da hineingeraten? Hatte ich Einfluss darauf, auf den Sturm, oder bin ich dem ausgeliefert? Kommt das von außen? Stürmt es um mich herum oder auch in mir selbst? Und manchmal ist so eine Analyse auch wichtig in so einer Situation, mal den Blick von außen zu bekommen. Was passiert eigentlich gerade, um nächste Schritte gehen zu können? Ich beobachte mich selbst, mein Leben, ich höre Kommentare der anderen und versuche, wieder einen klaren Kopf, einen klaren Gedanken zu bekommen. Und im besten Fall entstehen dann neue Gedanken, neue Wege und Ideen, mit dem Sturm umzugehen. Vielleicht folgt danach dieser Analyse der Situation dann die Sehnsucht nach Geborgenheit. Dass man merkt, instinktiv, ich brauche etwas, ich benötige etwas, das mir hilft, mich wieder aufzurichten, weil ich selber so niedergedrückt bin durch mich selbst oder durch anderes, was von außen kommt. Dass ich einen Engel herbeisehne, der mir die Hand reicht, um mir wieder aufzuhelfen, der mir die Kraft gibt, die ich selber vielleicht nicht habe. Dass ich Teil einer Gemeinschaft sein möchte, die mich trägt, die mich hochhebt und weitergeht, in der ich mich geborgen fühle, weil ich meine eigene Schwäche in der Situation eben nicht alleine aushalten und überwinden kann. Mein Unvermögen, ja, und keine eigene Kraft habe, das zu schaffen. Woher also kommt mir Hilfe, hat der Psalm gefragt. Lukas beschreibt in diesem Teil der Apostelgeschichte Todesangst, die lähmt. Keiner will mehr essen, keiner will mehr handeln. Die Zeit scheint stillzustehen, 14 unendlich lange Tage, in der sich nichts ändert, wo man am besten aufgeben könnte. Nur einer nicht. Paulus stellt sich dagegen und sagt, habt keine Angst. Euch wird kein Haar gekrümmt werden und esst endlich etwas, sagt er. Eine Analyse, die die Situation lokalisiert und letztendlich alles nochmal deutlich macht, wie es gerade ist. Und die Vertrauen wecken möchte, neue Kraft geben möchte. Paulus holt die Mannschaft mit seinem Weckruf ab und gibt ihnen neues Vertrauen. Und ich glaube, dass das für uns heute noch genauso gilt, dass wir genauso viel Vertrauen und Kraft aus diesen Geschichten für uns kriegen können. Paulus ist es, der uns mobilisieren möchte, der uns die Möglichkeiten der Rettung aufweist. Die ganze Apostelgeschichte zum Beispiel war an einem Abend die Frage danach, wie man mit Spannungen in der Gemeinde umgeht, die aufkommen. Eine wunderbare Abfolge von 7 Schritten haben wir im 4. Kapitel gemeinsam entdeckt, die bis heute genauso angewendet werden könnte, wie sie es damals getan hat. Möglichkeiten aufzuzeigen, dass es immer Möglichkeiten gibt, dass es nicht das Ende ist, dass es Hoffnung gibt. Denn wenn man meint, keine Hoffnung zu haben, dann wird es wirklich schwierig. Paulus ruft auf zu handeln, auch wenn es zunächst mal aussichtslos scheint. Und weckt damit die Hoffnung und das Vertrauen in Kräfte, die nicht allein aus uns selbst entspringen. Mit dem Heiligen Geist zusammen war auch ein Thema eines Abends und eines Nachmittags. Und das gemeinsame Essen, das Paulus dann vorschlägt, ist auch kein Zufall. Denn es ist wichtig, dass wir ja auch erstmal selber uns stärken, dass wir wieder Kraft kriegen für unseren Körper, für unseren Geist. Und gleichzeitig diese Gemeinschaft, die Paulus da vor sich hat, ja, denen nochmal vor Augen zu führen. Ihr seid nicht allein, es sind andere dabei, die mit euch genauso im Boot sitzen. Neue Gemeinschaft, neues Miteinander und damit neues Vertrauen geweckt wird. Deshalb wird dieses Schiff schon lange in der Kirchengeschichte immer wieder als Bild für Gemeinden und Kirchen verstanden, dass im Miteinander neue Lebenskraft entsteht. Im besten Fall sogar im Miteinander vieler verschiedener Kirchen, die alle zusammenarbeiten. Denn es gibt Menschen, damals wie Paulus, die uns bis heute zusagen, du musst nicht verzweifeln. Verlier nicht den Mut, denn es gibt Gott und der ruft uns zu. Fürchte dich nicht, denn ich bin doch da, ich bin doch bei dir. Vergiss das nur nicht. Zwischen Schiffbruch und Aufbruch. Was hilft in einer solchen Situation? Für Paulus ist es handfest. Erstmal was essen, sich stärken lassen und dann die nächsten Schritte gehen. Uns wieder neu ausrichten und stärken lassen. Und das wird auch gleich so sein, dass das Angebot besteht, sich stärken zu lassen. Jetzt nicht mit einem großen gemeinsamen Essen, aber mit kleinen Appetithäppchen, zu denen ich gleich noch mehr sagen werde, nachdem wir das nächste Lied, Wir haben Gottes Spuren festgestellt, miteinander gesungen haben.